Willkommen zum SEO-Date-Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Folge 8 mit dem großen SEO-Jahresrückblick, unser Weihnachts-Special und einem neuen Intro, passend zum Anlass, mal rockig mit der E-Gitarre.
Mit der Luftgitarre wolltest du sagen.
Also ich habe es nicht bei Wish gekauft, sondern bei Fiverr, genau, für $10. Ich dachte, das ist mal eine Abwechslung zu unserem gekurbelten Musikstück.
Ja, was jetzt die Zuhörer leider nicht sehen konnten, ist deine Luftgitarreneinlage, die war sehr beeindruckend.
Na klar. Was haben wir heute an Themen? Heute haben wir zwei Themen nur.
Genau, wir gucken uns die SEO-Gewinner und Verlierer des Jahres 2021 an.
Und sprechen über unsere persönlichen SEO-Highlights und Lowlights des Jahres. Mhm. Legen wir los mit den SEO-Gewinnern und Verlierern. Da sind wir jetzt extra früh dran. Im Januar wird es ja normalerweise besprochen. Mhm. Und das Schöne ist ja, Superfunktion Sistrix hat ja vor einigen Wochen freigegeben, dass man diese Gewinner und Verlierer, also in der Toolbox findest du das dann unter SEO oben dem Tab, landet man sonst oft gar nicht so häufig. Da kann man auf jeden Fall, ja, es ist schon ein bisschen versteckter da. Also da gehen, glaube ich, gar nicht so viele drauf. Ja, auch. Und da kann man neuerdings eben auch Filter setzen und da das Datum setzen. Ja. Und damit im Prinzip jetzt auch schon gucken, wer seit Jahresanfang am meisten gewonnen und verloren hat. Mhm. Und ich habe als Datum da mal, das ist, glaube ich, die Spanne vom 4. Januar bis jetzt 3. Dezember genommen. Mhm. Sind jetzt nur 11 Monate, aber da ja wahrscheinlich alle großen Google-Updates durch sind, dürfte da jetzt auch nicht mehr ganz so viel passieren bis Jahresende. Und wir können jetzt früh rauskommen mit den SEO-Gewinnern und Verlierern und das wirklich als Rückblick schon mal auf das Jahr machen. Da als Tipp, also ich finde, schaut euch wirklich solche Listen mal an oder generiert die da in der Toolbox. Wir können jetzt schlecht die ganze Liste hier irgendwie veröffentlichen. Ich glaube, da wäre Johannes wahrscheinlich ein bisschen sauer, weil das sind irgendwie fast 10.000 Domains. Das sind ein bisschen sehr viele Daten. Ja. Also da schon bitte die Toolbox buchen und das selber machen. Oder die meisten haben sie ja eh. Und da als kleiner Tipp, ein Datum, wenn man so einen Vergleich macht, sollte idealerweise ein Montag sein. Ich habe gemerkt, also wenn ich so Erster nehme und was weiß ich, irgendwie das aktuelle Datum, dann rödelt das irgendwie sehr lange und es kommt eigentlich nichts. Es funktioniert, wenn man irgendwie ein Datum, ich habe jetzt eben den 4.1. deswegen genommen, einen Montag setzt, weil das sind dann nochmal so spezielle Datenpunkte, nehme ich an, in der Toolbox, weil dann das so praktisch der eingeloggte Wochenwert. Mhm. Keine Ahnung, was da technisch hintersteckt, aber vielleicht sind die Sachen da eher irgendwie im Speicher, im Cache oder so, müssen da irgendwie nicht neu berechnet werden. Auf jeden Fall so klappt es, wenn man das Datum so einstellt. Und ja, auf die Weise haben wir halt Gewinner und Verlierer generiert. Was wir uns angeschaut haben, sind die Gewinner und Verlierer nach absoluten Punkten. Also man kann es eigentlich auf zwei Weisen machen, relativ oder absolut. Und wenn es relativ macht, nach Prozentpunkten, ich werde viel zu technisch hier, ne? Aber egal, ich erkläre es trotzdem. Nach Prozentpunkten gibt es natürlich irgendwie hunderte, tausende kleine Domains, die um ein paar hundert Prozent gestiegen sind, weil sie anstatt
teilweise ein paar tausend
zu einem Keyword dann irgendwie zu drei Keywords ranken. Das sind nicht so die wirklich spannenden Fälle. Da könnte man filtern und sagen, mindestens die Größe 50 Paket. Aber wir wollten jetzt mal wirklich die großen auch drin haben, weil man sich darunter mehr vorstellen kann. Also auch Domains, die man wirklich, die jeder kennt im Prinzip. Die da dabei sind. Und fangen wir, würde ich sagen, an mit den Gewinnern an. Und da deutlich auf Platz 1 mit riesem Abstand.
Ist Kaufland.de.
Die Geschichte, wer irgendwie SEO dieses Jahr verfolgt hat, hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Es gab ja den großen Domain-Umzug von real.de zu Kaufland.de, Umzug ist nicht ganz richtig, also Kaufland.de, die alten Inhalte sind ja geblieben, also Kaufland hat Real gekauft, real.de und hat dann die ganzen Inhalte transferiert. Ich glaube, die eigenen Inhalte haben sie dann auf eine Subdomain gelegt, was die vorher drauf hatten. Und Das war halt der größte Domain-Umzug des Jahres und hat auch super geklappt.
Genau, also das ist hervorzuheben, wie gut das geklappt hat.
Genau. So manchmal, also wenn ich irgendwie den Jahresrückblick für Sistrix oder so geschrieben hat, war man manchmal versucht, solche Beispiele aus der Liste zu streichen, sondern nach dem Motto, es war ja ein Domain-Umzug, also so nach dem Motto. Aber ich finde das auch völlig legitim. Also es wurde ja neuer Content hinzugefügt. Ja. Der super rankt und ist ja eine völlig legitime Strategie auch zu sagen, anstatt den Content selbst zu erstellen, ich kaufe mir einfach eine fertige Plattform und füge die hinzu. Ja, ist vor allen Dingen ein super Beispiel für eben einen erfolgreich durchgeführten Domain-Umzug. Mhm. Die Geschichte ist ein bisschen älter, also es ging ja mal mit Hitmeister los, damals war von dem André Alpa mit, als Mitgründer. Die sind dann von Real gekauft worden. Das war auch schon ein sehr, sehr erfolgreicher Umzug damals. Da hatte man so einen schönen Effekt, so ein Haufen Content stößt auf eine vertrauenswürdige, gut verlinkte Domain und explodiert dann nochmal. Und das hatten wir so im Prinzip zweimal hintereinander. Ne? Jetzt mit Kaufland nochmal. Wir hatten auch in unserer Ausgabe Nummer 3 schon mal darüber geredet, wer da nochmal reinhören will. Das war Folge 3 vom SEO-Date-Podcast vom März 21, da hatten wir das schon mal besprochen. Und es gibt noch zwei hervorragende Podcasts, die ich euch auch ans Herz legen will, wo genau darüber gesprochen wird, also dann wirklich richtig in Tiefe als das Hauptthema von der Podcast-Folge. Das war der SEO-Driven-Podcast von Christian B. Schmidt. Und der SEO-Presso-Podcast mit dem Björn Darko vom Juli. Und die haben da eben den Marcel Dietrich, den Teamleiter SEO, interviewt, wie denn dieser Umzug da genau durchgeführt worden ist, wie die das, was gemacht haben, wie die lange Nacht mit Pizza und so war. Da grüße auch nochmal an Marcel. Kommt nämlich von Chefkoch. Also der war vorher bei Chefkoch, bevor er dorthin ging. Und mit der guten Chefkoch Schule hat er natürlich da auch Kaufland gerockt. Also da.
Es rockt ja auch noch weiter. Also es hat ja im November nochmal.
Und auch das ganze Team. Also ich glaube, die haben ein Team, was schon von Hitmeister damals kam und praktisch immer mitgegangen ist. Also es gibt ja irgendwie auch noch die Real Digital GmbH oder wie die sich nennen, die so sich da um das Digitalgeschäft kümmern. Also da steckt ein ganzes Team natürlich auch noch mit dahinter. Da grüße an alle, die haben wirklich einfach einen guten Job gemacht. Und sind, können wir auch mal kurz nennen, um 394 Punkte im Sichtbarkeitsindex gewachsen, also von 6 Punkte, 6,7 auf 401. Und das war ein sagenhaftes Plus von 5.800%. wie gesagt, wenn man eine Plattform dazu kauft, dann ist auch sowas möglich. Und wie gesagt, eine legitime Strategie auch mal zu überlegen, irgendwie ob man sich nicht das eine oder andere gut rankende einfach dazu kauft. Ne?
Ja.
Ja. dann auf Platz 2 idealo.de mit plus 140 Punkten. Ach, kurz noch Kaufland, die sind übrigens auch danach noch schön gewachsen. Ne?
Habe also, ich gerade gesagt. Also die ziehen ja jetzt noch an.
Genau, also jetzt im November-Update haben die jetzt auch noch mal gut zugelegt. Den geht auch weiter. Genau, auf Platz 2 idealo.de, da Grüße an den Malte Landwehr, vorher Searchmetrics, der da mit seinem Team auch einfach einen guten Job macht. Ich habe jetzt nichts Näheres gehört, was die da genau gemacht haben.
Ich leider auch nicht.
Deswegen, ja, wäre toll, wenn vielleicht der Malte auch mal in irgendeinen Podcast geht und ein bisschen erzählt, was sie da dieses Jahr alles gemacht haben. Ist von außen natürlich immer ein bisschen schwer zu beurteilen, vor allem bei so einer riesigen Plattform, woran es genau gelegen hat. Aber plus 38%. Gut ab.
Ja, was jetzt vielleicht in der letzten Zeit ganz interessant ist, also bei den Suchtrends, bei den Brand Searches nach Idealo in Deutschland legen die ziemlich zu. Mhm. Also who knows, ob das irgendwie auch einen Einfluss
hat. Weiß nicht, ob die irgendwie Marketing, Werbung, Fernsehwerbung irgendwas machen, keine Ahnung. Ich gucke kein Fernsehen fast mehr. Zumindest kein Jahres-TV, insofern kriege ich den ganzen Spots nicht mit. So manchmal, es müsste irgendeine Statistik noch geben, so den TV-Werbedruck von so Plattformen, das wäre interessant.
Mhm. Haben wir aber nicht in diesem Fall.
Leider nicht. Dann auf Platz 3 haben wir Wiktionary.org mit plus 137 Punkten im Sichtbarkeitsindex, plus 54%, auch eine ganze Menge. Das ist ja nach meinem Verständnis so ein Wörterbuch, ne?
wie der Name vermuten lässt.
Genau, und zwar das von der offiziellen Wikimedia Foundation. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so ein One-Man-Show-Ding oder irgendein Klon oder so. Also ich glaube, das ist wirklich von Wiki das Ding. Auf jeden Fall sind es um 137 Punkte gewachsen, plus 54%, sehr gute Werte.
Ja, ich gucke jetzt nochmal kurz nach, wem das gehört.
Nein, ja, die haben kein richtiges Impressum, aber nee, wenn man da so ein bisschen reingeht, ist glaube ich, die von der Foundation. Platz 3 und 4 überspringen wir mal, weil wir sind ein jugendfreier Podcast und deswegen gehen wir mal auf die beiden nicht ein. Und dann sind wir schon nämlich bei Platz
6.
Bei Platz 6. Finde ich auch spannend. Die Tagesschau.
Wieso findest du das spannend?
Ich sag erstmal, wie sie gewachsen sind. 100 Punkte, 102 Punkte sind ein Plus von 161%, also auch sehr beeindruckend. Spannend finde ich, ich habe das Gefühl, dass da so ein schlafender Riese wachgeküsst wurde. Also die haben im zweiten Halbjahr extrem hochgezogen. Also es ging praktisch erst im zweiten Halbjahr los und dann sehr, sehr steil angestiegen. Ich meine, die hatten natürlich trotz Rundfunk, Medien, Staatsvertrag, wo man irgendwie alles Mögliche wieder löschen muss, trotzdem haben die einfach natürlich einen Haufen sehr, sehr, sehr guten Content.
Haben die den nicht nur einfach aufgemacht?
Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Es ist nur ersichtlich, also auf einmal, nach ewig langer Seitwärtsbewegung, geht das Ding wie eine Rakete ab. Und deswegen mutmaße ich einfach mal, dass auf einmal halt jemand sehr professionell sich da irgendwie um die SEO-Geschicke gekümmert hat. Und das sind ja, also so Fälle findest du ja eigentlich noch selten, dass du da wirklich so ein hervorragenden Content hast, der vielleicht einfach noch nicht losgelassen wurde. Und kann ich mir vorstellen, dass das da der Fall war. Also anders kann ich mir so eine Kurve fast nicht erklären, warum die auf einmal so hoch geht.
Meinst du jetzt einfach die schiere Anzahl der indexierten Seiten plus halt
dass die Sichtbarkeit auf einmal so explodiert? Also ich glaube nicht, dass die irgendwie den Content verändert haben bei so einem Ding wie Tagesschau. Ich glaube nicht, dass die da auf einmal neuen Content haben, sondern eher, dass da einfach irgendwie ein paar Blockaden gelöst wurden.
Aber das war eigentlich meine Frage. Was meinst du mit Blockaden? Dass einfach mehr indexiert wurde? Dass eine andere Indexierungsstrategie als bisher?
Vielleicht auch, dass es einfach sauberer ausgezeichnet wurde oder keine Ahnung. Also ich bin da jetzt, also bei allen Sachen, die wir jetzt heute besprechen, wir sind da nicht länger als 5 Minuten in die Tiefe gegangen. Wird man wahrscheinlich rausfinden, wenn man einfach sich mal guckt, welche Verzeichnisse das waren. Und
das sind die beiden, vor allen Dingen die beiden Verzeichnisse Wirtschaft und Thema.
Okay.
Und Thema ist relativ breit. Und
vielleicht hatten die vorher schon überhaupt die Themenseiten, weißt du das?
Ne? Die hatten die, aber die haben sich halt auch seitwärts bewegt, die ganze Zeit.
Also
das sind die größten Sichtbarkeitstreiber. Von der
müssen wir mal gucken, ob man vielleicht da in der Wayback-Maschine irgendwie auch das sieht. Aber was für mich auch so ein Signal war, dass da mächtig gerade Dampf ist bei denen, die hatten, wann war das? Das war vor kurzem hier am 11. November hatten die so eine In-House-SEO-Konferenz. Die nannte sich irgendwie Search and Reach, glaube ich. Mit einen Haufen Speakern, also richtig große Namen. Also da war ein Olaf Kopp, ein Izzy Smith, ein Johann von Hülsen, ein Jens Fauldraht, die Luisa Zicki und noch mehr. Also ich meine, das ist so ein Ding, wo du wirklich eine der großen SEO-Konferenzen mitbestücken könntest. Und das machen die mal so eben in-house. Also das ist schon beeindruckend. Also insofern glaube ich, dass die da gerade richtig Gas geben. Und das eben auf einem sehr fruchtbaren Boden im Sinne von massenhaft Content ist schon vorhanden. Wir müssen ihn eigentlich nur
Und Autorität müssen sie auch nicht
aufbauen. Ja. Und ja, das hat für Platz 6 gereicht. Wie gesagt, beeindruckend. Plus 131%. Nee, ich finde das eine spannende Story. Also werde ich vielleicht auch mal irgendwann ein bisschen tiefer einsteigen. Wobei ich auch schon dann wieder von gemeinsamen Bekannten von uns da Rufe gehört habe, so wie geht denn das mit Rundfunkmedienstaatsvertrag, dass die überhaupt Sichtbarkeit haben? Also da sind natürlich auch die, es gibt auch die andere Seite, die nicht ganz so applaudiert.
Alles hat immer zwei Seiten.
Absolut. Ja. Dann auf Platz 7 haben wir Instagram.com. Plus 90 Punkte, 27%. Ja, die wachsen ja seit Jahren. Ne? Das ist einfach eine Maschine, die irgendwie sich immer weiter durchfrisst oder massenhaft Content produziert und den aufbereitet und deiner Sichtbarkeit wächst. Also das wird auch viel damit zu tun haben, dass die, ja, organisches Wachstum einfach, würde ich sagen. Mhm. Und dann auf Platz 8, ta-da-da-da-da. Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch so ein Highlight? Komm mal, Flasche. Ich
Luftgitarre wieder anschmeißen.
Chefkoch.de ist auf Platz 8, freue ich mich natürlich ganz besonders. Also wir haben 83 Punkte plus und das sind auch immer noch 38% Gewinn in der Sichtbarkeit. Genau, da kann ich ein bisschen was zu erzählen, wie das passiert ist, wie wir es geschafft haben. Das war zum einen natürlich, dass das, also Fokus war im Prinzip, dass wir versucht haben, die Qualität des angebotenen Contents bei Google zu verbessern. Und da wir Anfang des Jahres noch nicht so weit waren, dass wir neuen guten Content irgendwie produzieren konnten, war da die SEO-Maßnahme hauptsächlich, dass wir den schlechten angebotenen Content deindexiert haben und damit so praktisch die durchschnittliche Qualität verbessert haben. Und dann in der zweiten Jahreshälfte, was dazu kam, war, dass wir dann auch wirklich bessere Seiten gebaut haben. Was das Deindexieren angeht, also wir haben locker 95% der URLs deindexiert. Mhm. Wen das interessiert, der kann sich nochmal im Sistrix-Kanal bei YouTube das Video anschauen. Also da hatte ich eine Sendung mit dem Juan und da haben wir genau über das Thema geredet. Da ging es um den Titel, war der Ranking-Faktor Trust und uns ging halt darum, dass das so praktisch nur URLs mit Mehrwert indexieren lässt. Ist vom 26.03.2021, da kann man mal reinschauen. Und was jetzt Qualität aufbauen angeht oder verbessern, also sind praktisch vorhandene URLs, wo wir aber dann Qualität deutlich verbessert haben. Das haben wir damit gemacht, indem wir die interne Suche deutlich verbessert haben. Das ist so ein Ding, was vorher da irgendwie jahrelang lag und was überhaupt nicht aktiv gemanagt wurde. Ist ja oft so, also eine Plattform hat eine Suche und die funktioniert und dann kümmert sich nie wieder einer drum.
Wobei das halt häufig auch ein Fundus ist für das Nutzerverhalten, also um die Nutzer zu verstehen, was suchen die denn?
Ja, also du kannst da unglaublich viel an Daten rausziehen, genau, wenn man es denn macht. Und das durch die Qualität da verbessern. Und da haben wir sehr dran gearbeitet, also auch viele Shops gerade, also hinter jeder Kategorienseite steckt ja letztendlich irgendwie eigentlich eine Suche. Mhm. Da kann man halt schon sehr viel machen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel drüber verraten, aber auf der SMX in München, 16. bis 17. März, da halte ich einen Vortrag drüber mit dem Titel Interne Suche, die vernachlässigte SEO-Superpower. da erkläre ich dann so ein bisschen mehr, was wir da alles gemacht haben. Aber kann jetzt schon sagen, also wir haben die CTR, also das jemand, der auf eine Suchseite bei uns kommt und dann einen Treffer klickt, um 40-50% gesteigert. Okay. Und das dadurch, dass eben die Trefferliste einfach besser geworden ist. Und das hat dann natürlich auch beste Chancen, besser zu ranken, weil natürlich dann auch die Google-Nutzer mehr zufrieden sind. Und das war viele dicke Bretter zu bohren. Also vielleicht mal so als Beispiel, wenn du sowas suchst wie, was nennen wir da mal, Weihnachtsplätze, passend jetzt zur Jahreszeit, dann war das vorher extrem wichtig, dass vielleicht irgendwie Weihnachtsplätzchen im Rezepttitel vorkommt, um dort aufgelistet zu werden, was eben bei vielen Rezepten überhaupt nicht der Fall ist. Also der Klassiker schlechthin, die Vanillekipferl, was gerade so das mitbeliebteste Rezept jetzt zu Weihnachten ist, die würden da einfach nicht auftauchen, weil die halt Vanillekipferl heißen und die Suche nicht weiß, dass das irgendwas mit Weihnachtsplätzchen zu tun hat und das auch in dem ganzen Rezept nicht einmal steht, das Wort. Und jetzt rankt das Ding mit. Und da ist so ein bisschen jetzt Magie drin, wie wir das geschafft haben. Nein, das ist wirklich so ein bisschen Magie. Also das ist so, also wir haben im Prinzip so ein bisschen was wie den Link-Graph von Google nachgebaut und so ein bisschen Google nachgebaut im halben Jahr. Also man hat da auch unglaublich viel so über Suche gelernt und auch die Perspektive von Google gelernt. Also genau vor solchen Herausforderungen steht Google ja auch. Also wenn jemand bei Google jetzt irgendwie Weihnachtsplätzchen sucht, dann wollen die eigentlich auch die Vanillekipferl als Treffer haben. Und auch Google muss sich überlegen, wie schaffen wir das, obwohl das irgendwie überhaupt nicht auf der Seite draufsteht.
Ja, also wenn man bisher so vorgegangen ist, dass man nach ein oder zwei Kriterien seine Liste sortiert hat, dann ist das natürlich hochgradig unzureichend von der Gewichtungsmöglichkeiten für Dokumente. Erst recht, wenn man solche Mengen hat wie Chefkoch.
Ja.
Und das mal darzulegen, wonach ihr da vorgegangen seid, das ist sicher spannend.
Genau, und wir sind auch mittendrin, haben schon viel umgesetzt, aber da kommt auch noch ein bisschen was. Und wie gesagt, da gibt es dann im März einen Vortrag, da SMX, ich hoffe, also findet statt, dass nicht da Corona irgendwo noch dazwischen funkt, aber das wird dann fürs nächste Jahr, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema. Dann machen wir mal weiter auf Platz 9, wiki.de, plus 78 Punkte, 2100% plus. Das, ich war gar nicht drauf, aber klingt wie so ein Wiki-Klon, oder?
Ja, also das ist, also ich habe das Projekt nicht so wirklich richtig verstanden, glaube ich. Ich bin auch nur drüber geflogen, aber ich verstehe nicht, also die sinken auch zur Zeit jetzt wieder ab.
Ja.
Die waren mal ein bisschen besser unterwegs. Und es fühlt sich für mich an wie ein Wiki-Klon und ich kapiere auch das Prinzip, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also ich verstehe dann auch die Sichtbarkeit nicht. Also wenn man sich die Hauptkeywords oder die ersten Keywords anguckt, die mal Sistrix da ausgewiesen werden für die, dann sind das so Sachen wie Sidonie Werner, Pornhub, ARD-Tatort-Kollaps. Und das assoziiere ich jetzt nicht mit Wiki-Inhalten eigentlich.
Ja. Also man hat insgesamt dieses Jahr so ein bisschen gesehen, dass viele Wiki-Klone sehr stark gestiegen sind. Ja. Die hatten teilweise spezielle Strategien, also dass sie zum Beispiel sowas gemacht haben wie Wiki-Artikel, die im Deutschen recht kurz und knapp waren, dass sie die englische Version genommen haben und die durch einen Translator geschickt haben, was dann durchaus, finde ich, auch Mehrwert sein kann.
Ja.
Und insofern dann nicht so schlimm. Aber es ist schon erstaunlich, dass das, ich meine, wir sehen das nachher ein bisschen auch auf der Verliererseite. Da kann man schon mal spoilern, dass da Wikipedia auftaucht. Also die haben da durchaus denen, glaube ich, so ein bisschen was weggeknabbert.
Ja, wie nachhaltig ist das? Frage ich mich.
Das ist die andere Frage. Ist dann auch irgendwie nicht so das Business, wo ich mich irgendwie auskenne oder unterwegs bin.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt durchaus Leute, denen sowas Spaß macht und es ist Leute, die wissen irgendwie, wie man das monetarisiert. Also wenn du ein halbes Jahr da irgendwie eine tolle Sichtbarkeit hast, kann und für dich das jetzt kein Riesenaufwand, so ein Ding aufzusetzen, kann es ja auch rechnen.
Ja. Werbung ist drauf. Also,
ja. Aber machen wir mal weiter. Die 10, leo.org, auch schon uraltes Ding, ne?
Ja.
76 Punkte.
Älter als Google. Keine Ahnung.
43% im Plus. Hast du einen Verlauf da irgendwie? Ist auch so ein Auf und Ab, oder?
Mal gucken. Also da ist fast spannender, ins Archiv reinzugucken, wobei.
Ja, so ein auf jeden Fall Dinosaurier. Also die müssen ja wahrscheinlich vorher mal irgendwie kräftig verloren haben und haben dann wahrscheinlich wieder aufgeholt, oder?
Die waren mal bei 272, sind dann runtergeraucht. 272 in 2017. Ich habe jetzt nicht den Vollzeitraum genommen.
Ja.
Und dann 2019, Anfang 2019 bei nur noch knapp 80 Punkten. Ja, und haben dann halt Mitte des Jahres angefangen, deutlich zuzulegen.
Mhm. Ja, Hauptinhalt, was ist das? Bei den Wörterbuch auch? Oder?
Wörterbücher, klar.
Ja. Ich meine, das ist ja immer so ein Auf und Ab mit denen. Also das ist so.
Einige haben gewonnen und bei den Verlierern sehen wir
genau. Auch einige. Das sieht man ja auch mal jetzt bei den ganzen Core-Updates und wahrscheinlich Also das sind dann auch wahrscheinlich oft auch so einfach Füllmaterial für die Rankings. Und eine Domain holt sich irgendwie schlechte Nutzersignale, wenn sie rankt gut, holt sich schlechte Nutzersignale, weil Leute selten anklicken oder das ist eigentlich nicht, was sie haben wollen. Beim nächsten Core-Update fallen die dann ab und dann der nächste in der Reihe kommt wieder dran und das wechselt sich wahrscheinlich so über die Jahre immer dann wieder durch. Also das sind so, ist so ein bisschen so wie Ranking für Facebook. Ab Platz 2 gibt es da eigentlich keinen richtig guten Treffer mehr. Und das wird dann wahrscheinlich auch häufig mal so durchprobiert. Die Leute wollen, jemand, der Facebook sucht, will ja wahrscheinlich zu Facebook. Mhm. Und das sind oft halt so Lückenfüller, diese Wörterbücher, dass die dann irgendwie für was ranken, weil Google irgendwie nicht weiß, was sie da sonst anzeigen sollen.
Ja, außer halt bei etymologischen Nachfragen oder bei wirklichen Übersetzungsnachfragen, die Google halt, also wo man den Translator nicht benutzen will.
Ja.
Da kann das dann mit.
Kann auch hilfreich sein.
Getan.
Genau, aber so in der Breite irgendwie dann, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so Auffüllmasse und durchwechseln. Genau, dann Platz 11. Ich lese jetzt einfach mal vor, wir müssen ja nicht alle einzeln durchgehen. Netzfeld.de, Platz 12, 11880.com mit 154% plus. Mobile.de auf 13, 14 Pons, da sind wir wieder bei so Translate und Wörterbuch, Pons.com, 15 Helpster.de, 16 Silex.de, das fand ich schon noch sehr bemerkenswert.
Ja, absolut.
Genau, du kannst aber vielleicht die Geschichte von Silex erzählen, kennt glaube ich nicht jeder. Oder der Ursprung zumindest, also es war ja mal, oder es ist sowas wie ein Branchenbuch.
Es ist ein Branchenbuch. Es ist viele Branchenbücher.
Die Sparkasse ist auch keine richtige Bank. War ein Insider-Witz, den versteht jetzt keiner. Aber also es ist ein Adressverzeichnis von Unternehmen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo die Daten herhaben, ob die irgendwie gescrapt sind oder man kann das auch in irgendwelchen Quellen einkaufen. Also meine persönliche Einschätzung ist, sie sind eigentlich nie durch Qualität aufgefallen, aber was sie als erstes Branchenbuch in Deutschland gemacht haben, war hervorragendes SEO.
Ja, und Netzwerke ohne Ende.
Genau. Also
Google sich einfach drin verheddert.
Das war eigentlich so das erste Branchenbuch in Deutschland, was konsequent SEO umgesetzt hat und waren da so in den Anfängen der Sistrix-Daten, wenn man da ganz zurückgeht, damals das Branchenbuch mit der höchsten Sichtbarkeit, also mehr als gelbe Seiten und was es da so alles gibt, weil die es einfach als Erster gemacht haben. Und dann so nach und nach wachten dann auch so die traditionellen Medien auf und haben auch mal SEO gemacht. Mhm. Und also diese ganzen Branchenbuchbarone da haben dann so nach und nach ihre Werke dann auch optimiert. Und Silex bröckelte dann immer weiter ab. Und wie gesagt, durch Qualität waren sie nie aufgefallen. Die Marke ist eigentlich auch nicht bekannt. Also für mich waren die eigentlich schon tot. So, also keine Marke, keine Qualität. Das wird dann irgendwie so vor sich her dümpeln. Mhm. Also Qualität kann ich auch mal kurz begründen, warum ich das denke. Also man hat, ich war da lange nicht mehr drauf, aber früher hat man dann oft so, also man hat da mehr Unternehmen gefunden als in den anderen Branchenbüchern. Aber es lag eben dran, dass da auch Unternehmen drin waren, die es seit 5 Jahren nicht mehr gibt.
Ja, also die Datenbereinigung, die halt bei Branchenbüchern notwendig ist, ja, die ist dann nicht unbedingt in dem Ausmaß,
genau,
wie das sein sollte.
Die hatten dann nicht, weil die auch da nicht irgendeinen Vertrieb, die hatten nicht die Rückkopplung, ob's wirklich das Unternehmen noch gibt. Und also so, das ist eben das schlechteste Erlebnis, was du als Nutzer haben kannst. Du suchst irgendwie nach Taxi, Pizza, Stadtname und rufst da an und dann sagt da einer, ja, gibt's aber seit 5 Jahren gar nicht mehr. Also das ist das letzte Mal, dass du dann das Branchenbuch benutzt hast. Und bloß die ranken dann halt für alles Mögliche, irgendwie in Top 10 einfach, weil die natürlich auch die Adresse von dem Unternehmen hatten. Also gerade, wenn man so Unternehmen halt gesucht hat. Naja, und The Walking Dead, Silex, ist irgendwie zurückgekommen und von 35 Punkte gestiegen um 39 Punkte auf 75, also plus 110%.
Ja, erstaunlicherweise steigen die auch weiter.
Ja, und wir hatten ja gerade 11880. Die sind zum Beispiel von der Sichtbarkeit, ja, in der Liga. Also 11880.com 82 Punkte, Silex 75 Punkte, also spielen da wieder mit. Gelbe Seiten sind da, glaube ich, auch nicht wesentlich höher. Was braucht man gerade, um in Sistrix in die Top 100 zu kommen? 80, 90 Punkte wahrscheinlich sowas?
Ja.
Also das ist so schon so in der Nähe der Top 100 Domains in Deutschland. Und das finde ich schon beeindruckend, dass sie das nochmal wieder geschafft haben.
Ja, aber trotzdem, die Kirche im Dorf lassen. Also Silex kommt von ungefähr 300 Sichtbarkeitspunkten.
Ja, ja.
Ja, und also das war mal eine ganz andere.
Klar, aber damals war SEO halt, also da war die Qualität ja auch noch völlig egal.
Nicht ganz
zu der egal. Zeit. Also da gab es halt noch keine Panda-Updates und so.
Okay,
und noch keine Spam-Updates. Also da musstest du einfach nur eine Seite haben, die auf das Keyword optimiert ist und halt Links. Mhm. Und dass sie jetzt so nach den ganzen Google-Verbesserungen jetzt nochmal so ein Comeback haben, das finde ich schon, also ziehe ich einen Hut vor.
Ja.
Also nicht schlecht. Aber überraschend, also dass das nochmal so angestiegen ist. Auch zwei so Sachen in den Top 16 mit lokalen Daten, ist irgendwie auch interessant, dass Google da, ja gut, irgendwas müssen sie neben ihren Maps natürlich auch noch anzeigen. Die zweite Frage ist natürlich, ob Leute da draufklicken. Also ob die da nicht schon in der, ich weiß gar nicht, den aktuellen Namen von den Google Places, die haben es ja wieder umbenannt.
Das wissen sie wahrscheinlich selber
nicht. ich habe es aufgegeben, da den aktuellsten Namen immer zu lernen. Aber My Places zieht da wahrscheinlich eh irgendwie 80-90% der Klicks auf sich. Ne? Genau, wir können ja noch so ein bisschen weitermachen, was um die Top 20 nochmal kurz genannt zu haben. 17 Kreuzworträtsellexikon.de. Beeindruckende 800% gestiegen von 4 Punkte auf über 40. Also kann man sich auch mal anschauen, wie die das aufgesetzt haben, weil das ist ja schon ein guter Anstieg.
Ja, ist aber auch wieder so ein Wörterbuch.
Okay, also auch Kit. Nicht die besten Prognosen fürs nächste, ja.
Das ist aber nicht gesagt.
Ja, oft ist es so. Also das wird jetzt gewogen und da muss man gucken, ob es vielleicht zu leicht befunden wird. Also das sind so die Klassiker, die beim nächsten Core-Update dann natürlich auch wieder nach unten gehen können. Aber was solides auf Platz 18, otto.de, um 37 Punkte gewachsen. Das sind 11,3%. Da auf jeden Fall gute Leistung. Platz 19, wetter.com. 36 Punkte gewachsen, das sind 30%. Hätte ich jetzt auch eine spannende Geschichte, aber dann wird unser Podcast zu lang. Hatte zwei Meetings in den letzten Wochen mit denen, mega spannend.
Im Kaufverhalten der.
Ja, ja, genau. Erzähle ich mal in irgendeinem Podcast vielleicht im nächsten Jahr.
Wirklich? Jetzt hast du die Nutzer heiß gemacht, die Hörer?
Na gut.
Das ist wirklich spannend.
Ja, also wir reden gerade mit Wetter.com, die haben eine sehr schöne API für Wetterdaten. Also du kannst im Prinzip für jeden einzelnen Besucher live gucken, wie ist denn gerade das Wetter bei den einzelnen Nutzern, je nachdem, wo die gerade herkommen, und das in Google Analytics reinschreiben und dann später auch noch auswerten. Und dann erzählt die so nebenbei, also und darauf halt dann eben bessere Inhalte anbieten oder auf das Wetter angepasste Inhalte, also dass man beispielsweise sagt, wenn es da regnet, dann wird man vielleicht nicht gerade die Grillrezepte anzeigen, sondern vielleicht dann eher die Popcorn für den Netflix-Abend oder so. Und das kann man natürlich auch auf Produkte oder Werbung übertragen, dass man dann andere Sachen bewirbt. Und dann erzählten die so nebenbei, dass weil wir dann auch über die Dreitagesvorschau sprachen, dass sie sagten, dass eigentlich nicht das Wetter der nächsten Tage das Verhalten der Menschen beeinflusst, sondern das Wetter der letzten Tage. Also wie war es denn letztes Wochenende? Mhm. Also sie sagten, die Eisregale mit dem Speiseeis im Supermarkt, die sind nicht leer, wenn das nächste Wochenende Sonne ist, sondern wenn am letzten Wochenende Sonne war.
Ja.
Also dass die Leute dann im Prinzip im Nachhinein erst handeln. Also sie müssen es persönlich erleben. Und da entsteht dann ein Bedarf, dass sie merken, wie, ach, das wäre toll, wenn ich Eis gehabt hätte oder ich habe das ganze Eis aufgefuttert und brauche neues Eis. Sie handeln nicht unbedingt vorausschauend, dass sie sehen, in drei Tagen wird es sonnig und deswegen fülle ich schon mal meinen Kühlschrank mit Eis auf. Ne? Und was jetzt so banal klingt, und das ist halt, also aus so ganz einfachen Wetterdaten und Korrelationen irgendwie mit Kaufverhalten und so, was wir halt mit den ganzen Kunden haben, haben die das ermittelt auf breiter Basis und also für mich erklärt das die halbe Welt. Das, nein, also das ist im Nachhinein irgendwie auch so logisch, wenn man es einmal gesagt bekommt. Also kann ich total nachvollziehen, dass es tatsächlich so ist, aber es erklärt auch so Sachen wie unsere Gesellschaft so mit so Sachen wie Klimakatastrophe umgeht, wie die mit Corona umgeht. Also es gibt oft diese Prognosen, aber so richtig ins Handeln kommen die Leute oft erst, wenn die Auswirkungen halt wirklich erleben.
Ja, weil das eben ein ganz anderer Verarbeitungsprozess
ist. Genau, knallt dann wirklich richtig ins Gehirn. Und das ist halt nicht nur so ein intellektuelles Ding dann, sondern das ist dann wirklich mit allen Sinnen erlebt.
Genau, es ist nicht nur...
Und emotional ist halt dann extrem stark. Also das ist dann halt direkt auch, überwindet alle Barrieren da im Gehirn. Und genau,
es kann sich im Verhalten verankern, also das, das auf jeden Fall. Aber ich fand das ganz spannend, was einige dann auf Facebook auf deinen Posting geschrieben haben, dass ja verschiedene Einflussfaktoren auch zu diesem Bild führen könnten. Nämlich, dass zum Beispiel immer ein Eisvorrat im Kühlschrank ist und der wird dann nachgekauft.
Ja.
Also das könnte doch genauso sein.
Das könnte sein, also den Effekt wird es sicherlich auch geben, aber man sieht das auch grundsätzlich bei irgendwie so Einmalanschaffungen, also Regenschirm oder ein Grill oder so. Also da sagt man nicht, weil ich gegrillt habe, brauche ich jetzt einen neuen Grill, außer man ist jetzt sehr, sehr dekadent. Also man kann schon sagen, dass das ist wirklich dann so im Nachhinein einfach von Handlung. Also wie gesagt, hat einfach so ein paar Knoten in meinem Kopf gelöst. Ist zwar eine große Herausforderung dann auch für die Gesellschaft, einfach weil die Menschen so sind, wie sie sind. Aber so mit der Erkenntnis, finde ich, ist so die Hoffnung, dass man damit besser klarkommen kann, wenn man halt entsprechend kommuniziert. Also das Ziel wäre im Prinzip, komme jetzt sehr vom Thema ab, aber egal, Prognosen für die Menschen in der Kommunikation mehr erlebbar zu machen. Mhm. Das könnte dann einfach mehr bewirken. Also dieses rein theoretische, intellektuelle Ansprache, hier guck mal Prognose, hier ist ein Chart und so wird sich die Kurve entwickeln, das ist einfach noch zu wenig erlebbar. Also das hat man ja auch wunderbar gesehen hier beim Hochwasser hier an der A im Sommer, ganz schreckliche Geschichte, wo teilweise Tage vorher schon die Wetterprognosen da waren. Mhm. Definitiv waren sie an dem Tag da.
Ja.
Und die dramatischen Höchststände waren irgendwie abends da. Also da hätte kein einziger Mensch sterben müssen, wenn entsprechend die Leute vorher gewarnt worden wären. Und aber eben so, dass sie es verstehen. Also nicht so ein theoretisches, es könnte irgendwie 6 Meter Hochwasser sein oder 9 Meter. Da kann sich keiner was drunter vorstellen. Was bedeutet das denn? Mhm. Man müsste den Leuten halt viel mehr sagen, pass auf, dass das Wasser wird bis bei dir unters Dach stehen. Dann würden die Leute sagen, oh, dann sollte ich aber aus dem Haus rausgehen. Ja, genau. Das wurde halt so explizit nicht gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst die Verantwortlichen das so nicht verstanden haben. Also sie sollten es verstehen, aber wenn du einfach nur Zahlenwerte kommunizierst, das ist einfach nicht plastisch genug.
Ja, aber die Zahlenwerte waren ja auch so teilweise, dass die unplausibel erschienen. Also dass die einfach viel zu hoch, absurd hoch erschienen und deswegen nicht gehandelt worden sind, weil sie einfach nicht geglaubt worden sind. Und wenn man daran vielleicht plastische Bilder oder etwas Vergleichbares hätte knüpfen können.
Ja, oder schon sagt, pass auf, hier 100 Kilometer Fluss aufwärts, da stehen die Häuser schon unter Wasser und das ist in einer Stunde bei euch. Wenn man
Belege schon gehabt hätte.
Genau. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich auch so ein typisches Beispiel, wo Prognosedaten da waren und trotzdem totales Versagen dann irgendwie war und dramatische Sachen.
Ja, durch Nichthandeln eben.
Genau. Aber wie gesagt, dieses eine Meeting, was sie ja im Nebensatz erzählten, da macht es bei mir auf einmal Klick und dachte, also wenn das täglich im Supermarkt zu beobachten ist, genau so ein Verhalten, ist es total logisch, dass das dann auch bei diesen Themen so ist. Ne? Das so als kleine Nebengeschichte. Wo waren wir? Wetter.com, Platz 19. 20 haben wir noch Webwiki. D, wieder so ein Wiki-Klon wahrscheinlich, plus 36 Punkte, 880. und so weiter und so fort. Was haben wir noch? Wort suchen, IKEA noch, Platz 22 vielleicht nennenswert. Platz 23 LinkedIn finde ich auch noch recht hoch. Ich finde, die haben auch einen großen Sprung gemacht gegenüber Xing im letzten Jahr. Also da verlagert sich die Nutzung schon extrem stark, finde ich, rüber zu LinkedIn. Was mich persönlich freut, in den Top 50 sind, glaube ich, 5 Plattformen von Gruner und Jahr und RTL. So praktisch unsere Brüder und Schwestern da, also Chefkoch auf Platz 1, auf Platz 28 Stern.de, 31 RTL.de, 34 Brigitte.de, 47 Gala.de, da also 10% der Top 50 Verwandte, also da auch Gratulation an die das SEO-Team da in Hamburg von Gruner und Jahr, die machen auch einen hervorragenden Job. Freue ich mich natürlich, wenn das so aus dem eigenen Stall da solche Sachen kommen. Also ist, glaube ich, schon da der beste Verlag da in den Top 50. Also so richtig taucht da eigentlich kein anderer Verlag auf. Also damit 5 Plattformen drin sein. Yeah, gutes Jahr, was das angeht. Genau, und dann haben wir noch 2 Sachen, die ein bisschen weiterhin sind, aber die einfach mega spannende Geschichten sind, finde ich. Ich habe mir notiert auf Platz 126 Nachhilfeteam.net. Mhm. Ich erkläre vielleicht kurz erstmal, warum ich sowas spannend finde oder warum ich überhaupt diese Listen so spannend finde. Also für mich ist SEO sehr stark irgendwie sowas vergleichbar mit Evolution. Also es gibt so Veränderungen seitens Google, was den Algorithmus angeht, es gibt Veränderungen auf den Websites. Und das Spannende ist ja immer so, wer ist praktisch am besten angepasst auf die Bedingungen von Google.
Und also Google ist demnach dann die Welt oder die Erde,
genau,
und die Umwelt und
Und
die Websites sind die Tierchen.
Die Lebewesen und manche florieren da und andere gehen ein. Und ja, letztendlich Survival of the Fittest. Und aber das ändert sich halt im Zeitablauf. Mhm. Also was irgendwie vor 2 Jahren besonders fit war, muss heute nicht mehr fit sein. Mhm. Und das Rad dreht sich weiter. Mhm. Und deswegen liebe ich halt diese Gewinner- und Verliererlisten, weil du eben genau diese Änderungen dort beobachten kannst. Also ich finde, ich kann wirklich Tage damit verbringen, mir solche Listen anzuschauen und die wirklich dann alle einzeln mal irgendwie mir anzuschauen und tiefer in die Verzeichnisse zu gehen, in die Ranking-Verteilung, um zu sehen, was funktioniert denn aktuell gut oder zumindest in den letzten 12 Monaten, was hat denn da gut funktioniert und was funktioniert auch nicht mehr. Mhm. Was mal, also oft trägt man auch so ein Wissen mit, so, das hat super geklappt und irgendwie auf einmal kommt das Ding ins Stottern und funktioniert nicht mehr. Also diese Updates, also das kann ich echt Tage mit verbringen. Und schön finde ich halt, wenn man dann so aus verschiedensten Branchen irgendwie so Beispiele hat, was gerade gut funktioniert, wenn da mal irgendwie so ein Beratungskunde oder kommt oder so aus so einem Bereich, dass man direkt sagt, da war jetzt ein Beispiel und so ähnlich könnten wir das auch aufziehen und einfach weil es ja bewiesenermaßen funktioniert. Nicht irgendwie raten, sondern SEO mit Daten.
Und was hat Nachhilfeteam.net
genau gemacht? Genau, Nachhilfeteam.net hat vor allen Dingen gemacht, dass sie toll gewachsen sind. warte mal, ich gehe mal kurz hin. Platz 126, muss ein bisschen weiter runter. Also sie sind von 0,59 Punkte im Sichtbarkeitsindex Anfang des Jahres jetzt auf 8,87 gewachsen bis Dezember. Das sind plus 8 Punkte und ein Plus von 1400%. Mhm. Also so praktisch von unter 1 auf über 8 in einem Jahr ist beeindruckend. Definitiv. Super. Ich hatte mich gefreut, als ich das sah, fiel mir direkt auf, weil ich bin immer auf der Suche nach guten Beispielen, wenn es so rum, und das klingt halt danach, Nachhilfeteam, so lokale Landingpages, weil das hast du in ganz vielen Branchen, also wenn du irgendwie, das hast du für Nachhilfe, das hast du für, aber auch so Themen wie zum Beispiel jetzt irgendwie so diese Lager, wo du irgendwie deine Dokumente einlagern kannst, oder so. Es gibt ganz viele Branchen, die praktisch mehr oder weniger das gleiche an verschiedensten Orten anbieten und lokale Landingpages brauchen. Mhm. Und wenn du da irgendwie so eine Blaupause hast, wie man das gut macht, dann ist das echt extrem hilfreich. Leider war bei denen jetzt die Antwort nicht die, die ich mir gewünscht habe, weil das, was bei denen so rockt, sind nicht eben diese lokalen Landingpages, sondern die haben halt dann eher so klassisch Content aufgebaut, im Prinzip so Lernmaterial für Schüler. Mhm. Also was ist irgendwie eine Kurvendiskussion und was gibt's da so? Funktioniert super, aber ich hätte mir eine andere Antwort gewünscht. Aber trotzdem ein total beeindruckendes Beispiel, wo ich auch noch tiefer reingehen werde, weil das einfach ein toller Anstieg ist.
Also das ist etwas, was die besser machen als das etablierte Superprof, heißen die, glaube ich, Superprof, die halt nur den Aspekt anbieten, Nachhilfe vor Ort. Also ja, da kannst du Nachhilfelehrer suchen, Klavierlehrer, was weiß ich. Die bieten halt eben auch diese Content-Geschichten an und sind deswegen, nur deswegen gewachsen. Nur der reine lokale Aspekt des Nachhilfesuchens oder der Nachhilfeplattform, das reicht halt eben nicht. Und das wäre halt eben so genau so eine Blaupause, die halt andere Plattformen, die auch so unterwegs sind, nachmachen könnten.
Ja. Das, aber wie gesagt, da wäre ich immer hellhörig, wenn ich weiß, dass es eine Branche ist, die irgendwie lokal vertreten ist mit dem ganzen Ort. Vielleicht so ein bisschen auch eben aus der, wie bei dir auch, aus der meine Stadt-Vergangenheit, ist das immer interessant, so Dinger zu sehen.
Ja, aber trotzdem muss man halt aufpassen, dass man da keine Near Duplicates, keine unberechtigten Near Duplicates.
Eben, also das ist nicht ganz so banal, genau. Da irgendwie unterschiedlich zu sein und also es gibt
Mehrwert. Du brauchst nicht irgendwie auf Teufel komm raus einen Unterschied zu haben, sondern du musst dir den Mehrwert überlegen. Und ja, der muss etabliert werden.
Also es gibt ja oft so gute Beispiele irgendwie, dass du zum Beispiel irgendwie lokale Testimonials auf der Seite hast oder so. Also die, das kann zum Beispiel helfen, dass aber eben ob es noch funktioniert und was da funktioniert, dafür ist immer toll, so Beispiele zu haben. Mhm. Aber mindestens genauso beeindruckend, eigentlich sogar viel beeindruckender, finde ich dann noch einen Platz weiter, Platz 127.
Mhm. Ja, stimmt.
Da haben wir nämlich die Wolfsapotheke.de, also wolfs-apotheke.de. Also ich habe mir das, also sie sind gewachsen von 0 Punkte auf 8,28. Ein Prozent kann man sich da gar nicht ausdrücken, weil wir wirklich bei 0 gestartet sind. Und das ist wirklich eine lokale Apotheke aus dem Ort. Ich habe ins Impressum geschaut. Wo habe ich denn die stehen hier?
Brettstedt.
In Schleswig-Holstein ist das. Und das ist irgendwie so ein 5000-Einwohner-Ort, so ein kleiner. Und also entweder schreiben die gerne Content oder haben den irgendwie eingekauft, produzieren lassen. Mhm. Die ranken halt wirklich für umkämpfte Gesundheitsbegriffe in den Top Ten, ne?
Ja, weil die diese Gesundheitsbibliothek aufgebaut haben. Ja,
also die haben wirklich so ein
riesiges Glossar zu Gesundheitsthemen.
Genau, was irgendwie auch ein Netdoktor oder ein Apothekenumschau mehr oder weniger so machen. Mhm. Das hat diese kleine Apotheke, also diese Apotheke aus einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern gemacht und holt da aus dem Stand irgendwie 8 Punkte. Mhm. Und das ist ja kein einfacher Markt. Also Gesundheit, Eat und Your Money, Your Life. Also,
wobei die als Apotheke natürlich die Credibility nicht unbedingt aufbauen müssen.
Aber wenn man oft sieht, wie schwer sich so lokale Unternehmen tun und also das ist ja wirklich ein strahlender Stern in diesem Local Business da. Also die haben auch einen Shop auf der Seite, aber der versendet auch nur so per Kurier direkt in der Umgebung, ne? Also wenn
das habe ich jetzt nicht angeguckt.
Bestellen willst, du könntest das jetzt nicht, nach Bonn liefern lassen oder so.
Ja, vielleicht gibt es da irgendwann auch eine Veränderung, vielleicht vergrößert
die sich
da
ein bisschen. Aber wirklich beeindruckende Geschichte. Also kann man durchaus mal so in der einen oder anderen Seminar oder Vortrag die mal nennen. Schreibt es euch auf wolfs-apotheke.de. War persönlich so mein Highlight in der Gewinnerliste bisher.
Meins auch.
Ja. Nächstes Jahr können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, dass man sich mal die Domains anschaut, die eben so, also die Newcomer praktisch, also die wirklich von null gekommen sind, dass man das ein bisschen vorfiltert. Jetzt wollten wir erstmal die großen Gewinner. Und ja, wo Gewinner sind, sind natürlich auch Verlierer. Am Ende ist ein Nullsummenspiel, immer mit dem Sichtbarkeitsindex.
Vielleicht kürzen wir ein bisschen ab, weil die ersten paar einfach nur Verluste von den Großen sind. Also Wikipedia auf der 1 hat verloren, Pinterest hat verloren auf der 2, Amazon, Facebook, YouTube. Alle jetzt aber, also okay, Pinterest hat deutlich verloren.
41%,
genau, ja. 41% oder knapp 42 sogar.
Wikipedia minus 16, ja. Amazon minus 6, das ist nur so ein bisschen, ja. Facebook minus 12. Was auffällt, die Top 5 Verlierer sind alles große amerikanische Medienplattformen. Ja. Wikipedia, Pinterest, Amazon, Facebook, YouTube. Muss man auch ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich glaube zum Beispiel Amazon hat nur Mobile verloren, also haben wir noch gar nicht gesagt, sind die Mobile-Daten hier, nicht die Desktop-Daten. Und auf dem Desktop haben sie sogar minimal gewonnen. Also da ist durchaus eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Desktop und Mobile. Und da müsste man auch echt mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Gerade Mobile sind die SERPs ja deutlich komplizierter geworden, also komplexer, mit vielen Sonderformaten, Karussells und Boxen und was es da so alles gibt. Und es kann natürlich sein, dass dadurch irgendwie Sichtbarkeit verloren geht, aber man muss dann auch immer schauen, wie die Tools es überhaupt auswerten. Ja. Auch da können
Verzerrungen einfach.
Kann man sagen, der Hase im Pfeffer liegen, sagt man das so?
Ja, man sagt das so.
Genau, der Hase im Pfeffer liegen, dass vielleicht die Tools es einfach nur so interpretieren, aber ist vielleicht von den Klicks oder den tatsächlichen, also ist es halt schwer, das überhaupt zu interpretieren. Also ja. Es gibt halt nicht mal diese Liste mit 10 klassischen blauen Links. Und die gerade Mobile haben die oft jetzt mehrere Dimensionen, die SERPs, also stehen nicht nur Treffer untereinander, sondern auch nebeneinander. Mhm. Und ja, willst du das irgendwie als Platz 1a, 1b, 1c und so weiter zählen? Oder zählst du nur 1a und dann kommt direkt 2 und 1b und 1c wird ignoriert, obwohl die ja auch Sichtbarkeit haben? Da gibt es auch keine richtig gute Antwort drauf. Also es ist halt kompliziert und letztendlich dann eine Interpretation. Ja. Und insofern wäre ich da vorsichtig, ob die wirklich verloren haben oder wie stark. Genau. Das ist hochkomplex. Genau, auf Platz 6 lingui.com, Platz 7 chip.de, Platz 8 find ich persönlich wieder interessant, NetDoktor. Minus 31% ist schon einiges.
Ja, fällt auf, wobei die ja diese MyLife-Plattform, mylife.de, die zieht ja an und hat so Teile von NetDoktor
da ersetzt. Weißt du mehr als ich, was ist das? Kenn ich gar nicht.
Das ist einfach so eine Gesundheitsplattform.
Also sie haben
bisschen
neue Domain.
Quasi grüner angehaucht. Nee, die gibt es auch schon länger, aber die wird jetzt eher bespielt.
Ja.
Und nimmt da halt, also Homöopathie beispielsweise, wo NetDoktor gerankt hat, rankt jetzt MyLife. Also da ist einfach ein bisschen Ersatz unterwegs.
Ja. Ich glaube, die gehören ja zwischen Fokus, also die gehörten ja mal Holzbrink. Mhm. Und ich meine, der Fokus hat die irgendwie die letzten 1-2 Jahre gekauft. Und die haben ja so einiges da irgendwie an Plattformen. Was jetzt auch passiert ist im letzten Monat, ist, dass insgesamt die wieder von der Apothekenumschau überholt wurden. Mhm. Also Apothekenumschau war ja eigentlich so früher lange Zeit so der Marktführer. Und dann hat NetDoktor die irgendwann überholt und hatte auch einen sehr großen Abstand. Mhm. Und jetzt so hauchdünn ist wieder Apothekenumschau vor den. Haben auch verloren dieses Jahr. Aber es reicht ja trotzdem, die Nase vorn zu haben. Ich persönlich muss ja sagen, ich bin auch im Team Apothekenumschau. Deswegen habe ich mich ein bisschen gefreut, dass die Nase wieder vorne haben. Mhm. Weil ich da den Chefredakteur kenne und konnte den irgendwie 2-3 Mal aus der Patsche helfen. Also die haben in der Vergangenheit auch ein paar Mal ziemlich verloren, die Apothekenumschau. Da hatten wir dann so Kurzberatungsprojekte, irgendwie so eine Woche. Und das hatte eigentlich immer geholfen, die dann da wieder rauszuholen aus dem Loch. Mhm. Also bin jetzt nicht dauerhaft mit denen in Kontakt, aber freut mich, dass die jetzt gerade wieder die Nase vorne haben. Nichts gegen NetDoktor natürlich, aber
ja, warum auch? Ist eine gute
Absolut, also und Wettbewerb ist immer gut. Dann haben wir auf Platz 9 Check24.de, minus 26%, tut auch schon ein bisschen weh. Weiß jetzt aber auch nichts Näheres drüber, keine Hintergründe. 10Duden.de, da sind wir über den Wörterbüchern, also das ist halt so Paternoster, ne? Das geht so rauf und runter. Ja.
Das ist wieder ein WDR-Ding, da gibt es diesen herrlichen Paternoster.
In Köln beim WDR?
Ja.
Ich war noch nicht in, ich war erst zweimal in meinem Leben in dem Paternoster, aber es war definitiv nicht beim WDR. Und ich war auch noch nicht im WDR-Funkhaus, nee.
Ein sehr schöner Paternoster.
Ist das da, wo die Maus draußen hängt, oder ist das woanders?
Ich weiß jetzt nicht, ob da die Maus draußen hängt, das ist lange her, dass ich da gearbeitet habe, aber ich glaube ja.
Also ich glaube, ich war in München mal in einem Paternoster, aber ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Ja. Nein, das ist ja schon was Tolles, aber ich finde, das ist genau die richtige Bezeichnung für diese ganzen Wörterbücher. Ja. Das geht halt wirklich da so rauf und runter mit denen. Insofern halt nicht so spannend. Also da würde ich jetzt nicht, da wird ja immer viel gedeutet. Also wenn irgendwie so Core-Updates sind, dann wie gesagt, ja, diesmal sind die Wörterbücher irgendwie mit betroffen. Also sind die fast immer betroffen. Und ich glaube nicht, dass du da sinnvolle Schlüsse rausziehen kannst. Also indem du jetzt anfängst, diese Wörterbücher zu analysieren, was hat dieses Wörterbuch besonders gut oder schlecht gemacht? Das ist einfach dieser Paternoster. Mhm. Also würde ich mir eher andere Sachen anschauen. eBay-Kleinanzeigen.de hat 7% verloren, aber weil die so riesig sind, sind sie damit auf Platz 11 der Verlierer.
Nach absoluten
Zahlen. Lingui.de minus 27%, aber ist auch wieder so ein Übersetzungswörterbuch-Ding. Genau. Aber es könnte natürlich auch einfach dann Switch sein, also wenn die zusammengehören.
Und beide haben verloren? Was soll das?
Nee, die haben beide verloren. Mhm. Okay, ich dachte, der eine wäre auf der Gewinnerliste. Nee, beide haben verloren. Oh, okay. Ja, dann nicht gut für die. Lingui.de hat auch verloren, 27%. Was ich noch mega spannend finde, ist auf Platz 13 urlaubsguru.de, was mir auch total leid tut. Irgendwie, da ist ja der Sascha Blank, super netter Kerl. Meine Güte, die Reisebranche, die hat es ja so schwer die letzten beiden Jahre jetzt in Corona-Zeiten. Und Urlaubsguru war ja mal so das super Vorzeige-SEO-Projekt. Also die waren ja aus dem Nichts halt unglaublich gewachsen, haben das super gemacht. Und jetzt im letzten Jahr ging es leider nach unten, 60%. Das tut auch natürlich dann weh. Also von was haben die, 103 Punkte auf 41 runter. Da gibt es auch unglaublich vieles Spannendes zu erzählen. Also der Sascha war in diesem Jahr in zwei Podcasts. Nee, ich glaube, in diesem einen. Also der eine war auf jeden Fall mit dem Christian B. Schmidt bei SEO Driven. Den hatte ich, glaube ich, gehört. Da hat er auch so ein bisschen erzählt, halt, wie schwer diese Corona-Zeit für die war. Also das klar, es ist natürlich der Traffic erstmal total weggebrochen, weil die Leute nicht verreisen wollten. Die mussten auch wirklich viele Leute in die Kurzarbeit schicken. Also die hatten dann natürlich auch echt weniger Leute, um Content irgendwie zu produzieren, um zu reagieren. Damit mit deutlich verkleinertem Team. Haben dann versucht, auf dieses Thema Corona einzugehen. Also haben zum Beispiel Content erstellt, wie du deinen Urlaub stornieren kannst. Also was ja eigentlich so gegen dein Geschäft fast ist. Mhm. Also nicht fast, das ist praktisch. Aber sie sagten also, lieber, dass die Leute zu unserer Marke dann irgendwie Vertrauen aufbauen und sagen, Urlaubsguru ist halt die Plattform, die der vertrauen können und vielleicht dann in Zukunft da buchen. Also fand ich auch irgendwie eigentlich eine gute Idee und interessanter Turn, auch mutig. Aber ja, das ist alles natürlich echt extrem schwierig in diesen Zeiten und das kann ja von einem Monat auf den anderen auch wieder wechseln, dass auf einmal ist die Intention wieder nicht stornieren, sondern dann doch wieder reisen. Also je nachdem, ob gerade Lockdown ist oder nicht und wie die Inzidenzen da sind, weht der Winter ja irgendwie alle ein, zwei Monate aus einer anderen Richtung wieder. Einfach stürmische Zeiten für diese Reiseplattformen. Ne?
Ja, die Schwierigkeit liegt halt in der Nichtplanbarkeit
für die. Absolut. Und
für Reisende wie für Plattformen.
Ja, drücke ich einfach nur die Daumen, dass es bei denen wieder hochgeht, weil wie gesagt, super sympathisches Team da. Werden die auch packen. 14 finde ich noch insofern interessant, DWDS. Die gehörten, glaube ich, letztes Jahr zu den absoluten Top-Gewinnern. Wieder Wörterbuch und eben wieder so Paternoster. Da hätte ich Geld drauf gewettet, dass sie dieses Jahr zu den größeren Verlierern gehören.
Ja.
Einfach, weil das ja immer das gleiche Prinzip ist. Also das ging letztes Jahr dermaßen hoch, das konnte nur wieder nach unten gehen. Weil die haben das Rad nicht neu erfunden. Die haben zwar so ein paar interessante Statistiken und so auf der Seite und Analyse, aber das ist denn so weit dringen die meisten Nutzer gar nicht vor.
Also wenn du schon bei Geld drauf wetten, dass das wieder runterrauscht bist, ja, können wir dann Platz 18 noch vorziehen, Pick-Click?
Pick-Click, die waren ja auch, ich glaube, bei irgendeinem Core-Update so im Sommer irgendwie so gestiegen, ja, ne? Haben auch alle diskutiert, aber war auch klar, dass sich das nicht hält. Das ist so ein, müssen wir vielleicht kurz erklären, was machen das. Also so wie ich es verstanden habe, ist das so ein lieblos zusammengeschustertes Ding von eBay-Anzeigen oder so, ne?
Ich weiß nicht, ob das nur eBay-Anzeigen sind.
Vielleicht auch noch andere Sachen, aber gern dann auch mal für Falschschreibweisen, da irgendwie attraktive Keywords, irgendwelche eBay-Affiliate-Formate drin und ranken dann halt für etwas kuriose Keywords. Ja, die haben jetzt wieder 80% verloren, minus 46 Punkte. War verrückt, dass sie vorher so, ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich so groß waren. Also,
Ich bin da auch, also ich stehe da auch ein bisschen vor einem.
Ja, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es immer schwerer ist, das Suchvolumen richtig zu bestimmen. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, diese Falschschreibweisen, die werden dann teilweise gewertet, wie das Suchvolumen Merch, von der richtigen Schreibweise oder ein Merch. Mhm. Und deswegen sind die, glaube ich.
Synonym, meine ich.
Ja, hatten, glaube ich, niemals diese Sichtbarkeit. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn die bei Synonymen ausgespuckt worden sind, ja, also bei Falschschreibweisen, dann schon. Also dann gab es diese, ja, Sichtbarkeit natürlich. Aber der Intent ist auch überhaupt nicht da, die zu wollen.
Ja, ist einfach eine Spam-Seite, muss man ganz klar sagen, finde ich. Ja. Gut, also Glückwunsch, dass das so zeitlang gut geklappt hat, aber es ist klar, dass es nichts Nachhaltiges, ne? Ja. Auf 16, aber kurz übersprungen, ist die Zeit.de, finde ich auch noch beeindruckend, minus 43%, das ist viel, also sieht auch nicht gut aus, wenn man sich die Kurve anguckt, die sind so. Nee.
Wobei jetzt relativ viele Medien in der letzten Zeit wieder, also Nachrichtenmedien, ja, abgenommen haben, also rückläufig sind in der Sichtbarkeit.
Der Spiegel war auch hier auf Platz 23, ja, mit minus 18.
Genau, Fokus 21.
Aber da muss man auch wieder Sternchen-Disclaimer dran machen.
Genau, die Tools bilden halt nicht die komplette Wahrheit. Also Sichtbarkeitstools bilden nicht ganz die komplette, ja, Wahrheit bei den Nachrichten
ab. Ja, beziehungsweise vielleicht die Wahrheit, was die organischen Rankings angeht. Aber,
ja, klar, aber das ist nicht das, was die Nutzer alleine bekommen.
Also das ist
ja
halt
den Kanal Discover.
Genau.
Beispielsweise.
Und bei vielen macht Discover über 50% inzwischen aus. Ja. Also das ist nicht mehr so das Spiel. Das Spiel hat sich Richtung Newsboxen und Discover vor allen Dingen dann entwickelt. Und wahrscheinlich die meisten, also jetzt echte News-Publisher, die interessieren sich wahrscheinlich gar nicht mal so für den Sichtbarkeitsindex. Also natürlich auch noch, aber das ist nicht mehr die Zahl für die zum Vergleichen. Ja. Die spielen inzwischen auf ganz anderen Spielfeldern. Ne? Ja.
Wobei die Zeit natürlich, also zumindest im Print natürlich auf den Wochentonus ausgelegt ist, also eher auf tiefere, ja, Inhalte. Also das ist nicht so die Häppchenkultur oder die Häppchenkultur. Insofern, das ist halt hybridartig, wie man das bewerten muss. Aber da wird Discover mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Also ich kenne jetzt, ja, deren Daten nicht, aber es würde mich wundern, wenn es ein Medium gäbe, wo Discover eine absolut untergeordnete Rolle spielen wird.
Gut, die es nicht bespielen und nicht können.
Nachrichtenmedien meine ich.
Ja, aber wird es auch welche geben?
Ja.
Ich glaube nicht, dass das alles schon beherrschen. Das ist aber ein großer Wunsch fürs nächste Jahr, ein tolles Discover-SEO-Tool. Was natürlich extrem schwierig ist, weil ja, wie willst du da eigentlich ein Panel aufsetzen oder so? Aber jeder Schritt in die Richtung, was da Erkenntnis bringt, wäre spannend. Vielleicht kommt ja irgendwas. Genau. Also das waren so die Highlights für mich auf der Verliererliste soweit. Die Highlights auf der Verliererliste. Ja, also so die interessanten Fälle.
Ja.
Kann mal kurz so durchgehen, ob es irgendwo noch große Prozentverluste gibt. Ärzteblatt, Platz 65 mit minus 40% ist natürlich eine Menge. Minus 93%, Feind, minus Clever.de kenne ich auch nicht. Urlaubspiraten.de, minus 27%, wie gesagt, Reisebranche schwer. Ah, guck mal, das ist interessant. Die, ja, aber es ist nicht so viel. ARD.de, minus 77%. Er hat da die Tagesschau auf der Gewinnerseite. Vielleicht haben sie da auch so ein bisschen
geschiftet, ne?
Geschiftet von ARD zu, zur Tagesschau. Lecker.de, das ist unser größter Wettbewerber, Chefkoch, minus 16%, Platz 76. Reise-Uhu gibt es auch. Klingt lustig, weiß noch nicht drauf. Möbel.de minus 45%. TripAdvisor minus 69%. Also, boah. Die haben es echt nicht einfach. Lernnet 60,7%. Okay. Also, so in Lernen war natürlich auch ein großer Markt, so mit Corona irgendwie, ne? Das, was sich da getan hat. TUI minus Ferienhaus minus 66%. Also da sind die Urlaubsgurus wirklich nicht alleine. Krebsinformationsdienst minus 78%. Auch heftig. Einen interessanten habe ich noch. Platz 218. Dr.-Gumpert.de. Also an die interessant finde ich es einfach, weil ich auf die schon ein paar Mal gestoßen bin. So bei Wettbewerbsanalysen im Gesundheitsbereich tauchten die immer mal wieder auf. Die sind jetzt von 9 Punkte auf 2,8 gefallen, minus 6 Punkte, aber das sind halt immerhin minus 69%. Und 2,8 Punkte ist dann halt auch nicht mehr viel so im Gesundheitsbereich. Ja. Also, wir haben
ja vorhin. Klar, auch die muss man sich erstmal erarbeiten.
Also klar, aber wir haben vorhin gesehen, wie die Apotheker aus dem kleinen gallischen Dorf, wollte ich schon sagen, aus dem kleinen nordischen Dorf mit 5000 Einwohnern da auf 8 Punkte in einem Jahr kommt. Das ist schon ein bisschen, also die waren, glaube ich, mal über 40 Punkte. Ne?
Ja.
Ja. Ich war auch nur mal kurz auf der Seite, die sieht komisch aus. Ne?
Ja, das ist halt, also die haben zum Beispiel auf der Startseite diese etwas merkwürdige Anmutung, dass die außenrum wie so ein Banner, wie so, ein,
ja.
So eine Navigation in Shops aus der Seite raus haben. Mhm. Die Shops sind irgendwie.
Also habt ihr auch grausige Wärmemittel bekommen, also so
ja,
irgendwie
ja, genau, und viel Wärme
so Richtung auch. Irgendwie fast so ihr Computer ist infiziert. Und
also so. Ja, und so Layer, die den Content blurry machen, also ja. So lauter No-Gos. Und deswegen, es wundert mich ehrlich gesagt nicht so richtig.
Nee, also jetzt, als ich auf der Seite war, habe ich sofort verstanden, warum das Ding nicht mehr rankt. Ganz, ganz schreckliche Nutzererfahrung.
Es gibt noch Schlimmeres.
Also ja, aber also
es gibt ja noch immer ausreichend Informationen auf der Seite, aber da gibt es schon ein paar Stolpersteine.
Also allein diese Werbeeinblendung, dadurch wirkt die Seite nicht mehr vertrauenswürdig. Finde ich. Also das war mein direkter Eindruck. Ja, also ich dachte, also, ja, klar, nur weg hier recht. Und also hoffentlich habe ich mir kein Virus eingefangen.
Sowas habe ich halt noch nicht gesehen da bei denen, da. Aber
Wird mich die Geschichte von denen interessieren. Also ich glaube, da werde ich nochmal irgendwann ins Wayback-Archiv gehen, weil ich habe die anders in Erinnerung.
Ja, die ist schon ewig alt. Ich glaube 2003 oder 2004 oder
ja, sowas. Vielleicht sind die mal irgendwann gekauft worden und werden jetzt irgendwie ausgeschlachtet oder ich weiß es nicht. Es ist manchmal dann ja auch so eine komische Dynamik, wenn es dann mal irgendwann nicht mehr so gut klappt. Also ich glaube 2014 oder so waren die zuletzt so mit ihren 40 Punkten und seitdem ging es eigentlich so ziemlich bergab. Okay. Und ja, manchmal passiert es dann leider, dass man halt nicht irgendwie das Ruder wirklich rumgerissen kriegt und es irgendwie immer schlimmer macht eigentlich. Also noch versucht, so den letzten Cent rauszuquetschen. Onmeda ist, glaube ich, auch so ein Beispiel. Das war auch mal eine riesen Medizinplattform. Mhm. Wenn die nicht sogar Marktführer mal irgendwann waren. Und ja, die Seiten waren dann irgendwann nicht mehr so wirklich zeitgemäß, irgendwie so klein, kleine Schrift, was, wie man das heute einfach nicht mehr macht. Und anstatt dann halt mal irgend so einen Befreiungsschlag zu machen und wir machen jetzt irgendwie modernes UX und irgendwie setzen das neu auf, was natürlich schon irgendwie so aufwendig ist, dann eher noch so, wir ballern da jetzt noch mehr Werbung raus, um mit weniger Traffic dann doch noch irgendwie die gleichen Erlöse zu kriegen. Und dann kommst du halt irgendwann in so ein Teufelsrad rein. Ne? Ja, das,
eine Negativspirale. Also das genau. Ist dann eigentlich dieses Ausschlachten.
Genau. Ja? Da und wer weiß, vielleicht, ja. Also ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten, das ist, also ich weiß es nicht. Aber so auf den ersten Blick könnte ich mir so eine Geschichte da bei denen vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das halt vergleicht mit dem, was sonst so am Markt unterwegs ist, dann ist das die Anmutung jetzt einfach
ja,
nicht mehr wirklich.
Nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und das ist vielleicht so eben eins, also um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, so Evolution. Also das ist eben, finde ich, das Spannende an diesen Gewinner- und Verliererlisten, um einfach zu sehen, also auch diese Bestätigung zu kriegen, dass so diese alten Sachen dann irgendwann auch tatsächlich nicht mehr funktionieren. Ja. Und umgekehrt so ein Silex, die jetzt echt wieder ein besseres Design haben, damit auch wieder ein Stück hochkommen können. Also ja. Und das sind die Learnings. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich mal entweder selbst bei Systrix so eine Liste zu ziehen oder vielleicht veröffentlicht oder wahrscheinlich veröffentlicht Systrix im Januar dann ja irgendwie den Jahresrückblick und da kriegt man wahrscheinlich zumindest die Top 100 oder sowas, die man sich da anschauen kann. Aber wie gesagt, das geht jetzt ja eigentlich jederzeit, dass man das selbst macht und auch selbst so filtert das, was einen interessiert. Und da kann man so unglaublich viel raus lernen und da tiefer einsteigen. Ja. Einfach, dass man sieht, was ja aktuell da irgendwie fit ist, Survival of the Fittest. Das, genau das ist es. Und wir hatten jetzt einen Haufen Beispiele genannt, zu denen wir vielleicht dann auch irgendwie irgendeine Connection haben, dass man die Leute da kennt oder selbst mal in der Branche da rumoptimiert haben. Da hat jeder natürlich andere Branchen und Interessen. Deswegen sollte jeder mal selbst in so eine Liste reinschauen, was ihm da auffällt. Und ich werde mir bestimmt irgendwie Anfang des Jahres da mal irgendwann einige Tage Zeit nehmen, da wirklich mal so die Top 100 jeweils irgendwie wirklich tiefer reinzugehen und gucken auch, was für Einzelformate dahinter stecken und so, um dann wieder so ein Update zu haben, was gerade noch funktioniert und was eben nicht mehr funktioniert. Ne?
Du hast gerade von Evolution gesprochen. Die Zeit ist auch ganz schön evolviert. Also, vielleicht sollten wir entgegen unseres Anfangs, was wir da gesagt haben, die Highlights und Lowlights auf eine andere Folge verschieben, weil ich meine...
Ja, finde ich eine super Idee. Ja. Sehr gute Idee, ja. Also wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen eigentlich auch nicht unbedingt wesentlich länger als eine Stunde machen. Genau. Und sind da jetzt, glaube ich, schon wieder drüber. Und
ja, wir wollten ja auch so ein bisschen halt uns da ein bisschen disziplinieren, dass das genau. Eigentlich jedes Mal so.
Ja. Sind wir zu sehr ins... Ja, war natürlich, also wow, ich fand,
das ist auch spannend.
Das war auch, sollte man noch erzählen, will es auch nicht irgendwie künstlich verkürzen irgendwie. Machen wir gerne so. Also dann ist das noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Also wir haben auch noch eine Folge aufzuholen, weil wir im November gar nicht gesendet haben. Können wir die da wieder rausholen. Dann sind wir vielleicht so in einer Woche nochmal dabei und verabschieden uns dann erst fürs Jahr und sagen dann jetzt erstmal tschüss für diese Woche mit den Gewinnern und Verlierern des Jahres. Wir haben es dieses Jahr übrigens gemacht, einfach nicht das Jahr abgewartet, um damit wirklich abzuschließen und nächstes Jahr dann wirklich mit dem Ausblick zu starten und nicht mehr mit dem Rückblick. Also nächstes Jahr soll dann auch wirklich das nächste Jahr sein und dieses Jahr ist dann sauber im Regal und schon abgehandelt.
Dann machen wir hier einen Cut.
Machen wir einen Cut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Mit dann den Highlights und Lowlights fürs Jahr 2021.
Ja, und wünschen euch
bis dahin eine schöne Adventszeit.
Bleibt gesund, bis nächste Woche. Ah ja, und wer will, kann uns natürlich bei iTunes bewerten. Freuen uns immer über 5-Sterne-Bewertungen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao.